Das Mal bei Gesprächsstoff der grosse Berner Wahlcheck. Es ist Hochsaison und Lieblingszeit von allen Politjournalistinnen und Journalisten. In 3 Wochen sind in der Schweiz Wahlen. Im Kanton Bern sind die Wahlen besonders spannend. Für den Nationalrat kandidieren so viele Leute wie noch nie. Und im Ständerat tritt Hans Stöckli von der SP nicht mehr an. Nicht weniger als 17 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich jetzt um die beiden Ständeratssitze. Entsprechend prall gefüllte Wahlkuverts sind inzwischen in allen Berner Haushalten eingetroffen. Höchste Zeit, die Ausgangslage im Kanton Bern ein bisschen genauer anzuschauen. Was sind eigentlich Prognosen? Wer gewinnt und wer verliert? Wir probieren die linken Parteien den Ständeratssitz von Hans Stöckli zu verteidigen und wird ihnen das gelingen? Wieso gefördert die SVP Hardliner-Politik von Werner Salzmann seine Wiederwahl als Ständerat scheinbar überhaupt nicht? Und welches sind eigentlich die gewackeligsten Berner Sitze im Nationalrat? Das diskutieren wir mit dem Marcello Odermatt, Co-Leiter vom Ressort Bern bei Bund und Berner Zeitung, und mit dem Christoph Hämann, Politikredakteur in eben dem Ressort Bern. Mein Name ist Noah Fendt und das ist Gesprächsstoff, der Podcast von Bund und Berner Zeitung. Hallo zusammen, willkommen im Studio.
Hallo, ciao Noah, vielen Dank, dass wir kommen konnten.
Ja, Christoph, Marcello, wir haben relativ viel vor. Wir reden heute ausführlich über den Wahlkampf für den Ständerat. Wir werfen einen kurzen Blick auf interessante Schauplätze im Nationalratswahlkampf. Zuerst nimmt mich aber ganz allgemein Wunder. Ich habe es gesagt, in 3 Wochen sind Wahlen auf nationaler Ebene. Da hat zum Beispiel der DJ Thomas Matter einen SVP-Wahlkampfsong gemacht. In Zürich haben FDP-Kandidierende ebenfalls das Gefühl gehabt, sie müssen etwas einsingen. Ja, was ist eigentlich in Bern los, in diesem Wahlkampf?
Ja, also mir ist ein Video bekannt von der Mitte, die sich da auch ein bisschen versucht haben, auf dieser Ebene zu verkaufen. Sie haben getanzt. Milena Davinov, Sibel Eigenmann, Reto Nauser, der Polizeidirektor der Stadt Bern, haben ein Tanzvideo gemacht auf der sonnigen Dachterrasse vor dem Bundeshaus. Hat nicht gesungen, aber tanzt. Das ist mir bekannt, aber sonst habe ich nicht so viele solche Videos gesehen bei uns.
Wie würden wir echt als Rockband aussehen?
Here we are. Ich sehe die besten Tage vor mir. Das
Beste, was wir haben, sind wir. Ich habe mir notiert, sie haben gehampelt, du hast es jetzt ein Tanzen genannt, zum Song «Mehr davon» von der Lotte, wo mir nicht ist bekannt war, den ich aber vorher auch noch recherchiert habe. Sonst wüsste ich auch nicht wirklich.
Also verhältnismäßig vielleicht ein kleiner Flauenwahlkampf im Fall im Kanton Bern. Es gäbe aber so viele Nationalratskandidatinnen und Kandidaten wie noch nie. Es gibt eben einen freien Ständeratssitz. Also eigentlich gäbe es ja schon Grund und Stoff genug für einen hitzigen Wahlkampf im Kanton Bern. Findet der nicht statt?
Er findet schon auch statt, aber es sind nach wie vor Wahlkampfinstrumente, die man kennt aus früheren Jahren. Vielleicht würde ich sagen, ein bisschen ausgeprägter als früher in den sozialen Medien. Es gibt schon viele Politiker, die jetzt ein Video machen und sich präsentieren. Das sieht man mehr. Aber ansonsten Podien oder Leute, die gehen wandern im Kanton Bern, so ein bisschen gesittener, würde ich jetzt mal sagen.
Es ist natürlich die Frage, ob man irgendwie Intensität oder Flauheit von Wahlkampf an Wahlkampfsongs bemisst oder nicht. Ich habe auch gesagt, das ist circa wie immer, glaube ich.
Also in dem Fall ist auch nicht der frei werdende Ständeratssitz, wo zum Beispiel jetzt den Wahlkampf ein bisschen intensiver macht als zum Beispiel vor 4 Jahren.
Ich habe mir eigentlich schon auch überlegt, wieso elektrisiert das nicht mehr? Also, dass die Leute so auftreten, dass man sieht, dass sie irgendwie das Amt würdevoll ausüben können, das finde ich auch, das ist irgendwo naheliegend, aber dass da hart gefochten wird, um das jetzt so nehme ich so nicht wahr. Was ich einen Unterschied finde, so vor 4 Jahren, ist, dass dann die grüne und die lila Welle, die sich dann auch ausgedrückt hat in den Wahlergebnissen, schon so eine Energie hatte, die sich irgendetwas anders angefühlt hat als das Jahr.
Mit der Lila Welle meinst du die Frauenbewegung, die 2019 ja sehr gross war mit dem nationalen Frauenstreik. Komm, wir gehen zu den Ständeratswahlen, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Die Ständeratswahlen, die sind ja darum im Kanton Bern das Jahr besonders spannend, weil eben der Sitz vom SP-Mann, vom Hans Stöckli, frei wird. Bevor wir jetzt über das Rennen um seine Nachfolge diskutieren, zuerst noch schön zum Hans Stöckli, der jetzt zurücktritt. Der ist fast 20 Jahre eigentlich im Parlament gewesen, seit 2011 für den Kanton Bern im Ständerat. Was bleibt von seiner Arbeit in der Politik?
Ich glaube, es wäre jetzt schwierig, da in einem kurzen Gespräch auf den Punkt zu bringen. Lustig beim Hans Stöckli ist ja, dass er als junger, wilder Sozialdemokrat den Ständerat eigentlich mal hat wollen abschaffen. Also da, wo er jetzt am Schluss zwei Legislaturen drin war, oder drei Legislaturen drin war, hat er eigentlich mal wollen abschaffen, weil das halt sehr dann zumal bürgerlich war und die Linken gar nicht vertreten waren. Und genau diesen Ständerat hat er dann im Jahr 2020 während der Pandemie auch noch präsidiert. Also er ist Ständeratspräsident geworden, was zumindest zeigt, dass er innerhalb vom Bundeshaus, innerhalb vom Ständerat durchaus eine wichtige Rolle, eine einflussreiche Rolle gehabt hat, dass man ihn dann auch in das Amt gewählt hat.
Ich habe das Gefühl, so auf einer weniger politischen Ebene tritt mit ihm ein Politiker ab, der vielleicht so einer von den letzten vor der Generation ist, wo vielleicht auch der Alexander Tschäpet als Berner Stadtpräsident und Nationalrat dafür gestanden ist, so ein bisschen der Saftwurzel- und Volkstribun-Figuren, die so nahbar waren, die vielleicht auch mal über die Stränge geschlagen haben und die Leute haben es verzeiht. Linke alte Männer, die noch Wahlen gewinnen konnten und auch Sozialdemokraten, die weit über ihr eigenes Lager aus punkten konnten.
Also ein Sozialdemokrat so alter Schule, das so hätte ich ihn auch definiert. Es ist nicht nur ein Generationenwechsel, der bei den Sozialdemokraten jetzt so stattfindet, sondern auch ein Imagewechsel. Es geht einer, der sich auch noch für Arbeiteranliegen eingesetzt hat, auch als Stadtpräsident natürlich in Biel, wo er lang war. Und in dem Sinn, wenn jetzt beispielsweise eine junge Frau dann kommt, wie Flavia Wasserfall, und sollte sie es dann schaffen, eben auch ein Imagewechsel kommt für die Sozialdemokraten.
Gut, dann reden wir doch um genau das Rennen, um die beiden Ständeratssitze im Kanton Bern. Es gibt insgesamt 17 Kandidatinnen und Kandidaten und wir schauen gerade so die wichtigsten Leute so ein bisschen der Reihenfolge an. Ich würde gerne mit den langweiligsten Personalien anfangen, langweiligsten in Anführungs- und Schlusszeichen, mit ihm da.
Ich bin der, der die meiste Erfahrung hat. Ich bin jetzt 4 Jahre dabei. Und ich glaube, nach 4 Jahren ist es nicht so viel lang, dass man einen müsste davon jagen, weil schon zu lange der hockt. Das wäre mal eine Aussage. Wenn ich die Rückmeldung anschaue aus der Bevölkerung, die sind durchwegs eigentlich positiv, die ich tagtäglich bekommen. Und das wäre eigentlich für mich auch der Grund, dass ich so weiterarbeiten möchte. Ich danke für die Unterstützung.
Es ist der Werner Salzmann. Das, was wir gehört haben, ist aus dem Podiumsgespräch Bund im Gespräch. Den Link, wo ihr das nachschauen könnt und hören könnt, tue ich sehr gerne in die Shownotes. Werner Salzmann, also SVP, Ständerat seit 2019. Er sagt also, wir müssen nach einer Legislatur noch nicht gerade davon jagen. Hat er recht mit dem?
Ja gut, das muss natürlich jetzt das Berner Volk entscheiden, ob sie ihn davon jagen oder nicht. Klar, er hat den bisherigen Bonus und mit dem startet er sicher mit einem sehr grossen Vorteil in den Wahlkampf rein, den er muss machen, wie man ihn kennt. Und wir sind sehr bürgerlich geprägt in dem Kanton Bern. Gerade dort auch, wo er herkommt, wo er Stimmen holt, auf dem Land, aber auch in den Bergen beispielsweise. Und das wird ihm sicher helfen, weil man ihn da schon kennt. Aber man muss auch sagen, er hat sich einen Namen gemacht innerhalb des Bundeshaus. Man kennt ihn, er hat verschiedene Ämter gehabt, wo er sich profilieren konnte, als Schützpräsident beispielsweise. Er ist auch für die Landwirte da und hat sich insbesondere jetzt auch in den letzten paar Jahren als Sicherheitspolitiker einen Namen machen können. Nicht zuletzt ist er auch als Bundesratskandidat zur Verfügung gestanden. Er hat dann zwar nicht können nominiert werden, weil der andere Berner, Albert Rösti, dort noch mehr Chancen hatte.
Als Sicherheitspolitiker hat man wahrscheinlich vor 4 Jahren sich noch nicht ausgemalt, dass man plötzlich so irgendwie mitten im Zeitgeschehen, mitten in den aktuellen Debatten ist. Das hat sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine radikal geändert. Und ja, plötzlich ist der Salzmann im Fernsehen gekommen, hat sich zu Neutralitätsfragen geäussert und allem, was damit ist, verbunden war.
Heisst aber auch, er hat in den letzten 4 Jahren nicht irgendwie eine herbe politische Niederlage einstecken müssen.
Nein, im Gegenteil. Er hat ja da auch jetzt können in die parlamentarische Untersuchungskommission gehen, als Vertreter vom Ständerat, wo die Geschehnisse rund um den Niedergang von der Credit Suisse anschauen und kann dort dann auch quasi direkt Einblick nehmen in die Verwaltung und in die Bundesratspapier, um herauszufinden, was passiert ist. Und das spricht sicher auch für ihn, dass er dort eine wichtige Rolle gehabt hat, dass man ihn dort hat reinbringen wollte. Fehler sind wir insofern nicht bekannt.
Das heisst also, kein Fehler, unverhofft viel Aufmerksamkeit für seine Kernthemen durch den Krieg, der in der Zwischenzeit ausgebrochen ist in Europa. Das reicht in der Regel für eine problemlose Wiederwahl. Stellt sich eigentlich nur eine Frage, schafft er es im ersten Wahlgang schon?
Wir gehen hier davon aus, dass nein, weil es einfach so viele Kandidatinnen und Kandidaten hat, dass es eher nicht realistisch ist, dass jemand im ersten Wahlgang das absolute Mehr schafft.
Interessant an dieser Figur, am Politiker Werner Salzmann, finde ich ja gleich auch so das Verhältnis, das er hat zu seiner Partei, weil andere Ratskolleginnen und Kollegen nennen ihn oder seine Politik schon auch so ein bisschen die von einem Hardliner. Wieso wird ihm das im Ständerat nicht zum Verhängnis?
Also der Ständerat ist ja durchaus bürgerlich und dort hat er Themen vertreten, wo die Sicherheit eben von der Schweiz anbelangt. Das Militärbudget ist ein grosses Thema gewesen. Da ist er ganz auf Kurs nicht nur von seiner Partei, sondern auch von der Politik vom Ständerat. Er hat vielleicht jetzt gerade bei dem Deal, den man gemacht hat mit den Panzern, wo man will, den Deutschen wieder zurückverkaufen, dort hat er vielleicht eine andere Position gehabt und hat müssen die Mehrheit vertreten. Aber sonst ist das natürlich schon zu einem grossen Teil auch die Politik, die der Ständerat mehrheitlich vertritt. Darum ist mir das nicht zu Verhängnis geworden. Dann, glaube ich, kollegial und verlässlich wieder angeschaut. Man kann mit ihm Politik machen im Ständerat. Er ist keiner, der als problematisch angeschaut wird, soweit wir mit Leuten geredet haben, die ihn kennen.
Die Frage könnte ja noch sein, wieso schätzt ihm bei Majorzwahlen nicht, bei Persönlichkeitswahlen, wo die SVP häufig ein Problem hat, dass ihre Scharfmacher eben dort nicht reüssieren und die ein bisschen moderateren Leute fehlen. Und da, denke ich, wird er eben auch in der Öffentlichkeit als jemand wahrgenommen, der nicht wie ein Adrian Amstutz mit der Motorsage politisiert und sich gefällt ihn, wenn er provoziert, sondern wo, ja, wo freundlich ist und irgendwo gemäßigt im Ton.
Aber durchaus auch sehr direkt. Gewisser militärischer Tonfall hat er also schon. Das haben gewisse Leute auch gesagt, die er kennt hat. Man merkt, dass er da Oberst ist im Militär.
Werner Salzmann tritt also mit dem bisherigen Bonus an und mit der ersten Legislatur im Ständerat, wo ihm durchaus glückt ist. Auf der anderen Seite sind die Linken, die versuchen, eben den Sitz vom Hans-Stöckli zu verteidigen. Die SP die schickt Flavia Wasserfallen ins Rennen und die Grünen den Bernhard Pulver. Bevor wir auf die beiden Figuren noch ein bisschen genauer eingehen, sind das geeignete Personalien für das wichtige Ziel von dem Ständeratssitz für die Linken?
Also ich würde sagen, es sind beide sehr starke Persönlichkeiten, die sehr gut als Aushängeschild können dienen für die Parteien. Beide haben auch einen guten, ausgewiesenen Leistungsausweis in ihren Bereichen. Von dem her gesehen, ja, ich glaube, das sind die richtigen Figuren, die die Partei ausgewählt hat. Bei den Grünen könnte man allenfalls aus einer gewissen feministischen Perspektive kritisieren, dass sie ausgerechnet jetzt auf einen älteren Mann gesetzt haben, anstatt auf eine Frau. Das, was sie vor 4 Jahren genau eigentlich im Ständeratswahlkampf haben wollen und auch quasi gegen Herrn Stöckli vorgebracht haben. Und jetzt sind es ausgerechnet sie, die nicht mit der Frau kommen, sondern die SP. Ich glaube, das wird auch bei der Bevölkerung eine Rolle spielen am Schluss, die Frage.
Es wäre für die Linke ja eine grosse Niederlage, wenn sie den zweiten Ständeratssitz verlieren würden. Trotzdem betreiben aber Flavia Wasserfallen und Bernhard Pulver keinen gemeinsamen Wahlkampf. Das heisst, sie machen das eben nicht offiziell, sondern empfehlen, ja, manchmal ein bisschen halbherzig, die andere Person doch auch auf einen Wahlzettel zu schreiben. Das klingt zum Beispiel so.
Das braucht mehr Kraft von der rot-grünen Seite. Und darum bitte ich euch allen, alle Flavia Wasserfallen und mich auf euren Wahlzettel zu schreiben.
Das ist also die Empfehlung von Bernhard Pulver. Aber sie machen nicht offizielle gemeinsame Kampagne. Wieso nicht? Und wie gross ist das Risiko, das sie mit dem eingehen?
Ich weiss nicht, ob es ein Risiko birgt. Es sind Persönlichkeitswahlen. Es müssen primär mal alle für sich selber schauen und probieren, ihr Profil zu schärfen und wahrgenommen zu werden. Sie tun als einzige gegenseitig aufeinander verweisen. Du hast zwar gesagt, manchmal vielleicht nur halbherzig, aber sie machen es. Die anderen machen das nicht. Und es haben so SP und Grüne bisher mindestens vor dem ersten Wahlgang nicht gemacht. Ich glaube, das haben Grüne im Einzelfall anders dargestellt, weil sie es jetzt einfach gerne anders hätten. Weil, ich glaube, der Marcello hat es vorhin angesprochen, die Kandidatur Pulver hat schon gewisse Widersprüche zur grünen Strategie vor 4 Jahren. Jetzt vielleicht sogar noch mehr. Ich meine, wenn der Herr Pulver gewählt wird und alle gehen davon aus, dass der Herr Salzmann sich jetzt verteidigen kann, sind es dann 2 alte weisse Männer, wie man heute sagt. Der hat es einfach ein bisschen davon abgelenkt, wenn da immer noch Flavia Wasserfall neben ihm posiert hat.
Wobei man muss sagen, die Grünen hätten es ja gerne wollen. Zumindest haben sie es gesagt, dass sie einen gemeinsamen Wahlkampf machen. Und am Schluss war es die SP, die eigentlich gesagt hat, wir wollen das nicht machen zusammen, wir wollen uns alleine profilieren. Vielleicht muss man daran erinnern, dass das vor 4 Jahren auch einen Streit gab zwischen diesen 2 Parteien, weil man gesagt hat, das war ein Deal, den man hindurch gemacht hat, dass die Person, die im ersten Wahlgang weniger Stimmen hat von der Linken, dann auch verzichtet. Aber Gregor Ritz hat so gut abgeschnitten vor 4 Jahren im Zuge dieser Frauenwahl, dass sie natürlich nicht hat verzichten wollte. Das ist auch wahrscheinlich aus Sicht der Partei nachvollziehbar gewesen, aber das hat natürlich ein bisschen zu bösem Blut geführt zwischen den Parteien. Man hat gewusst, dass auch der Handstöckli dann zumal sehr hässig war, dass Frau Ritz dann nochmal gekommen ist. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Episode vor 4 Jahren auch im heurigen Wahlkampf noch eine Rolle gespielt hat.
Gehen wir doch gerade zu dem Bernhard Pulver, den wir jetzt gerade schon mehrfach angesprochen haben. 58, Jurist, 12 Jahre lang Regierungsrat im Kanton Bern, zuletzt Verwaltungsratspräsident der Inselgruppe. Der Bernhard Pulver ist Grüne von der ersten Stunde, ist, glaube ich, sogar tatsächlich Gründungsmitglied von der Grünen Partei, damals in den 80er Jahren. Für was steht der Bernhard Pulver? Was macht er für Politik?
Also ich glaube, mittlerweile ist das, was du gesagt hast, auch ein bisschen Vergangenheit. Und der Bernhard Pulver ist natürlich jetzt ganz klar in der Mitte von der Gesellschaft angekommen. Er ist Regierungsrat geworden. Er hat sogar als grüner Vertreter 3 Legislaturen lang den Kanton mit einer rot-grünen Mehrheit vertreten. Das ist sehr außergewöhnlich für den bürgerlichen Kanton Bern gewesen. Und jetzt ist er Altregierungsrat und auch noch Verwaltungsratspräsident vom Inselspital. Er ist also quasi jetzt so Gesundheitsmanager geworden auf eine Art und Weise. Und durch das ist er zumindest drin in der Berner Politik wichtige, einflussreiche Figur geworden, die jetzt aber auch hauptsächlich im Hintergrund schafft.
Also du sagst, er ist in der Mitte angekommen von der Gesellschaft, aber ich meine, seine Themen sind ja gleich, so Klimaschutz, Bildung, Gleichstellung, Europa, das sind so die Sachen, die er rausstreicht. Das klingt schon auch noch recht fest nach linker Politik.
Also er ist sicher kein rechter Politiker, das ist klar. Er ist ein pragmatischer Politiker. Als pragmatischer Politiker muss man Verwaltungsratspräsident werden von einem Inselspital, denke ich. Wenn man zu extreme Positionen vertritt, ging das nicht. Aber jetzt ist er im Wahlkampf und er muss natürlich im Wahlkampf auch wieder in Erinnerung rufen, für was er als Vertreter der Grünen letztlich auch steht. Und das nehme ich ihm selbstverständlich auch ab, dass er für die Anliegen steht.
Zuletzt war er Verwaltungsratspräsident der Inselgruppe, und zwar in einer schwierigen Zeit, oder? Also Corona-Pandemie, seine Spitäler haben da tiefrote Zahlen geschrieben, er musste Spitäler reorganisieren, jetzt 2 Spitäler schliessen. Was wiegt jetzt schwer, quasi 12 Jahre Kantonsregierung, wo man ihm attestieren kann, oder 4 Jahre Inselpräsident in einer schwierigen Zeit?
Finde ich noch schwierig zu sagen, die 12 Jahre im Regierungsrat müssen wir ja dann noch bewerten, ist er ein guter Regierungsrat gewesen oder nicht. Ein Fakt ist, er hat extrem gut funktioniert an der Urne. Er hat immer super Ergebnisse gemacht. Von dem her hat er sich so den Status von fast ein einem Heiligen in der grünen Landschaft Bern erarbeitet. Er hat immer gegolten als jemand, der gut zuhören kann, der Konsens, Kompromiss orientiert, integrativ politisiert. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die im Rückblick finden, dass er durchaus als Bildungsdirektor nicht einfach alles hat richtig gemacht hat. Also so französische Lehrmittel, wo man dann irgendwann ist, hat die Erlaubnis bekommen, sie nicht müssen zu brauchen und so. Da war er dabei gewesen. Und andere Sachen, wo am Schluss die Bilanz vielleicht ein bisschen zwiespältiger ausfällt, gibt es auch.
Also vielleicht hat das sicher auch die Gesamtbilanz ein bisschen getrübt, aber er ist muss man schon sagen, auch bis weit ins bürgerliche Lager gut ankommen. Gerade auch in der Bildungspolitik, weil er zumindest am Anfang dort auch in Ruhe reingebracht hat. Und dort hat er können punkten. Und durch das hat er auch eben genau können gute Ergebnisse erzielen, so wie es Christoph jetzt gerade gesagt hat.
Eben, seine Bilanz als Regierungsrat, tendenziell fällt die positiv aus so in der Bevölkerung. Die Ära ist aber ein Zeitchen her. Und jetzt sind sie im Spital. Du hast es vorhin so dargestellt, als wäre es wie klar, dass ihm das tendenziell würde schaden, weil rote Zahlen, weil irgendwie Spitäler auch eine Rolle spielen, wenn Krankenkassenprämien permanent steigen. In diesem Jahr die beiden Spitalschliessungen, die die Inselgruppe unter seiner Führung beschlossen haben, hat man eigentlich auch das Gefühl, es wird ihm sicher bei gewissen Leuten schaden. Andere anerkennen das als einen strategischen Entscheid, wo es keine Alternative dazu gibt. Also, ja, ich finde es wirklich sehr spannend, wie er wird funktionieren.
Bernhard Pulver sagt über sich selber, er sei eher ein Kopfmensch. Hat er genug gewinnende Art, für zum jetzt im Wahlkampf zu funktionieren?
Also eine gewinnende Art hat er sicher. Also eben, seine Art war sicher nie ein Problem gewesen. Mit dem hätte er punkten können. Die Frage ist wirklich das, was jetzt Christoph angetönt hat, die Zeit vom Regierungsrat. Und als Spitalmanager, der auch gut verdient natürlich, hat er ein gewisses Image, ein neues Image bekommen, das ihm nicht alle, gerade im linken Lager, zu gut halten. Und mit den Schliessungen von diesen zwei Spitälern hat er natürlich ganz viele Leute hässig gemacht. Man sieht das in den Kommentarspalten bei unseren Artikeln, die wir haben, wenn wir über Bernhard Pulver geschrieben haben. Die sind fast durchs Band negativ. Man muss selbstverständlich nicht sagen, dass die Kommentarspalte jetzt das Mass aller Dinge ist, aber es zeigt ein bisschen die Stimmung. Und dann muss man vielleicht halt einfach dann die Gegenfigur oder die Konkurrentin anschauen, die halt auch etwas anderes vertritt als er. Aber vielleicht können wir ja auf Flavia Wasserfall nachher noch sprechen.
Komm, wir gehen doch gerade jetzt zu der Flavia Wasserfallen, zu der SP-Kandidatin und schauen sie ein bisschen genauer an, beziehungsweise zuerst hören wir geschwind.
Ich konnte im Nationalrat erreichen, erfolgreich, dass die Pflege gestärkt werden kann, dass die Gesundheitsprävention ein bisschen gestärkt wird und auch die Betreuung im Alter eine wichtigere Bedeutung bekommt. Und ich bin überzeugt, dass ich mit meiner politischen Erfahrung und auch mit meiner lösungsorientierten Art und auch als dreifache Mutter eine Perspektive kann in Ständerat bringen, die im Moment dort noch nicht so stark vertreten ist.
Flavia Wasserfallen, seit 2012 Nationalrätin. Wer ist sie? Was zeichnet sie aus?
Mir hat es gut gehört. Sie hat bewusst das andere Image jetzt betont, das sie hat. Also Image, einfach die andere Persönlichkeit, auch ihr Geschlecht, ihr Mutter da sein, hat sie betont in dem Statement dort an dem Abend am Podium. Und genau das wird eine Rolle spielen in dem Wahlkampf. Sie ist jünger und sie vertritt jetzt eben genau die, wie hast du vorhin gesagt, lila Welle, die ein bisschen nicht mehr so ausgeprägt diesmal stattfindet wie vor 4 Jahren. Aber sie wäre jetzt genau die Frau, die sich ganz viele Linke wünschen, die sich ganz viele Frauen wünschen. Das ist natürlich jetzt ganz klar ihre Trumpf, würde ich jetzt mal behaupten.
Sonst inhaltlich hat sie jetzt gerade auch in diesem Statement so ein bisschen auf Gesundheits- und Sozialpolitik gesetzt. Gewinnt man mit diesen Themenwahlen?
Ja, wenn man davon ausgeht, dass die Linken immer noch einen Ständeratssitz holen können im Kanton Bern, denke ich, ist es immer nicht ein Profil, wo es klar ist, dass man die Wahlen verliert damit. Also, es sind klassische linke Themen. Ich glaube, sie hat auch, wenn sie sich öffentlichkeitswirksam ein Büschel Haar hat abgeschnitten an einer Demonstration auf dem Bundesplatz, wo man Solidarität mit den Frauen im Iran hat zum Ausdruck gebracht.
Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, es ist eine Notwendigkeit, dass wir uns solidarisch zeigen, dass die Frauen...
Bei einer Kaufkraft-Demo bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, ob sie ist mitgelaufen, aber als linke Frau steht sie auch für das Thema. Also ich denke, ihr Profil, das könnte passen, ja.
Gleichzeitig sagt man ja auch, ihr Profil sei manchmal ein bisschen unverfänglich. Sie schafft es irgendwie doch sehr dezidiert, linke Politik zu machen, ohne aber den Hass von ihren politischen Gegnerinnen und Gegnern wirklich auf sich zu ziehen.
Also ich glaube, das ist sicher ein Merkmal von ihrer Persönlichkeit, wo sie auch bewusst so entschieden hat zu sein. Sie hat keine angriffige Politikerin wollen sein, die ständig nur versucht anzuecken und die Leute hässlich zu machen, sondern sie tut einfach klar linke Positionen vertreten, aber das auf eine Art und Weise, damit man gleich miteinander kann reden kann. Weil sie, und ich glaube, das kann man auch so sagen, zu einer Gruppe gehört von Frauen, gerade von Berner Frauen, die früher in die Politik eingestiegen sind, die auch wollen, Karriere machen, die auch wollen, die Positionen. Für das muss man natürlich auch ein Profil haben, damit man bis in die Mitte gewählt werden kann. Und sie ist ja auch immer dann, wenn irgendeine Position frei wird, wird ihr Name genannt als mögliche Kandidatin, wird sie ins Spiel gebracht.
Zuletzt auch, weil es auf die Nachfolge von der Simonetta Sommaruga im Bundesrat gegangen ist.
Ganz genau, dort hat man sie ebenfalls ins Spiel gebracht. Und dort hat sie dann auch verzichtet, weil sie ja eigentlich bereits als Ständeratskandidatin im Rennen war und hat ganz klar dort die Rolle als Ständeratskandidatin weiterführen wollen. Ihre Kollegin und SP-Regierungsrätin Evi Allemann hat dann den Part übernommen, für den Bundesrat dann zu kandidieren.
Was dir jetzt beide gesagt haben, wenn ich zwei Aspekte davon zusammenbringe, finde ich es eben schon noch etwas faszinierend an ihrem Profil, wie es ihr tatsächlich gelingt, bis wie die Mitte, sage ich jetzt mal, irgendwo anschlussfähig zu sein, aber zum Beispiel eben nicht jemand ist von denen, wo man weiss, die Juso haben sie auf der Pike, wie es andere gibt vom SP-Reformflügel, wo dann gescheiter nicht an einer Juso-Versammlung würden vorbeigehen.
Mir hat sie auch ein bisschen so beschrieben, dass sie die linke Kandidatin ist von der SP, die niemand darf triggern darf. So also ist sie auch ein bisschen unterwegs und hat gleich ein Profil mit Sachthemen, wo sie sich damit vermarkten kann. Und das ist sicher ein Pluspunkt für Flavia Wasserfall.
Everybody's darling irgendwie. Was spricht eigentlich denn gegen Flavia Wasserfall als Ständerätin?
Auch da, das Volk wird entscheiden, ob nicht gleich ein Grüner sollte den Ständeratssitz übernehmen. Oder wir haben ja noch ganz viele andere Kandidaten, die könnten in Frage kommen. Die könnten natürlich auch noch eine gewisse Rolle spielen.
Jetzt haben wir ausführlich über die beiden linken Kandidaturen geredet. Wer hat die besseren Chancen eigentlich?
Ich möchte jetzt den Marcello zitieren und sagen, das Volk wird entscheiden. Hier auf der Redaktion hat sich irgendwie so ein bisschen die Haltung durchgesetzt, Vorteil Wasserfallen. Es gibt aber durchaus Leute, die das anders einschätzen.
Eben, weil der Bernhard Pulver bis weit in die Mitte auch konnte mobilisieren früher. Ich denke, der Pluspunkt Wasserfallen ist gleich nicht ganz unplausibel, weil die doch stark gewachsene Stadt- und Aglo-Bevölkerung, die sehr rot-grün tickt und auch stärker geworden ist in den letzten 8 Jahren, wahrscheinlich jetzt eher das Profil von dieser jüngeren Frau wettet haben und wahrscheinlich nicht mehr der Altregierungsrat und Gesundheitsmanager. Aber das ist ja einfach eine Interpretation. Wir werden es sehen. Wir haben dann ja auch noch eine Umfrage bei uns, wo wir dann werden sehen, ob das sich so abzeichnet.
Also fassen wir zusammen, der Salzmann schafft ziemlich sicher eine Wiederwahl. Für die Linke sieht es mindestens gut aus, dass sie ihren zweiten Sitz könnten halten, mit Pulver oder mit Wasserfallen. So oder so aber kommt es zum zweiten Wahlgang. Und der könnte es dann durchaus in sich haben, nochmal eigentlich fast alles über den Haufen rühren, was wir jetzt diskutiert haben. Ich will ganz kurz einfach zwei Möglichkeiten oder Konstellationen anschauen. Und zwar Möglichkeit 1, der Werner Salzmann wird im ersten Wahlgang schon gewählt. Das weckt nachher wahrscheinlich vor allem bei weiteren bürgerlichen Kandidatinnen und Kandidaten Hoffnung.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Wir halten das Szenario angesichts von der Kandidatinnenschar nicht für sehr realistisch, dass er es im ersten Wahlgang schafft. Aber wenn es so wäre, werden die anderen Bürgerlichen sicher schauen, wie sie abgeschnitten haben, werden sich im Idealfall aus bürgerlicher Sicht auf die stärkste Kandidatur können einigen und gemeinsam antreten und gemeinsam mobilisieren. Ob dann zum Beispiel die ganze SVP-Wählerinnenschaft, die die grösste ist im Kanton, ob dann die beim zweiten Wahlgang nochmal teilnehmen würde, wenn der Werner Salzmann seinen Sitz bereits verteidigt hat, das wäre eine von den vielen offenen Fragen.
Und Möglichkeit 2, das ist in dem Fall die wahrscheinlichere, dass im ersten Wahlgang niemand die Wahl schafft, dann stellen sich verschiedene Fragen. Was machen die Bürgerlichen?
Eben, in den Bürgerlichen haben wir ja auch sehr viele Kandidaten in der Mitte. Wir haben den Jürg Grossen von den Grünliberalen, immerhin Parteichef und langjähriger Nationalrat. Wir haben den Lorenz Hess, ebenfalls langjähriger Politiker und Nationalrat. Und dann haben wir noch von der EVP den Marc Jost. Man muss allerdings sagen, der Marc Jost ist natürlich bei der EVP eher ein Aussenseiter. Das ist auch eine Kandidatur, um als Nationalrat können, sich weiterhin im Gespräch zu behalten und auch die Partei ein bisschen zu vermarkten. Und wir haben noch Sandra Hess von der FDP, eigentlich eine wichtige Partei, auch wenn sie verloren hat in den letzten paar Jahren, immer wieder ist sie eine von den zentralen bürgerlichen Parteien. Allerdings, Sandra Hess ist bisher nicht so bekannt. Sie ist aus Nidau, sie ist Stadtpräsidentin, ist sicher quasi kantonal, spielt sie eine Rolle, sie ist im Grossen Rat, aber national hat sie bisher noch keine grosse Rolle gespielt. Darum sind auch ihre Chancen nicht so gross. Aber es sind viele, die noch mitmachen und dort müssen sich die Bürgerlichen dann darauf einigen, wer da noch könnte im zweiten Wahlgang mitmachen. Und wer im ersten Wahlgang von diesen Figuren, ich würde jetzt mal sagen, Jürg Grossen, Lorenz Hess, die meisten Stimmen holt, das ist noch offen.
Aber es ist wahrscheinlich, dass die Bürgerlichen im zweiten Wahlgang mit dem Werner Salzmann und einer zweiten Figur kommen. Wahrscheinlich mit der zweiten Figur, die nebst dem Werner Salzmann am besten abgeschnitten hat.
Ich würde heute auch davon ausgehen, ja. Es könnte sein, dass wenn jetzt Jürg Grossen und Lorenz Hess, wo ich auch davon ausgehe, dass sie werden untereinander ausmachen, wer zweit wird auf bürgerlicher Seite hinter dem Werner Salzmann. Wenn jetzt die beiden erstaunlich schlecht würden abschneiden und irgendwie wie klar wäre, der Sitz geht einfach einer zum Salzmann und der andere nach links, dass sie sich dann würden ersparen, sich noch ein zweites Mal zu demütigen. Aber mutmaßlich gibt es plausiblere Szenarien als das.
Und was machen die Linken? Wir sind immer noch bei der Möglichkeit, dass im ersten Wahlgang niemand die Wahl schafft und wir also im zweiten Wahlgang sind. Die Bürgerlichen möglicherweise mit den zwei besten Figuren, den zwei besten Kandidaten noch einmal antreten. Was machen die Linken?
Also die SP und die Grüne müssen sich sicher gut überlegen, wie sie vorgehen wollen, damit sie den Sitz nicht verlieren. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Person, die weniger gut abschnitt, am Schluss wird verzichten, um sicher nicht irgendwie noch den zweiten Sitz zu verlieren. Ganz sicher ist das nicht. Das Beispiel vor 4 Jahren haben wir gesehen. Aber dort hat die grüne Kandidatin Regoritz so gut abgeschnitten gehabt. Also Hans Stöckli und Regoritz sind dort beide vorne gewesen, erster und zweiter Platz. Und das müsste dann also genauso knapp sein und genauso unsicher, wer jetzt so könnte gewählt werden. Und ich glaube, das wird diesmal nicht der Fall sein. Und darum werden sie sich höchstwahrscheinlich auf eine Person einigen.
Ausser das Rennen ist im ersten Wahlgang so offen, dass alle nochmal mit allen kommen. Und dann ist es völlig unberechenbar, was passiert.
Ja, wenn alle natürlich nochmal antreten würden, dann ist es sehr unberechenbar, was passieren kann. Dann werden sich die Stimmen natürlich sehr verteilen. Könnte wild werden, haben wir, oder hat Christoph analysiert, im August. Das ist so.
Aber ich denke schon, dass man nicht davon ausgehen muss, dass alle nochmal kommen. Eigentlich müsste es ja dann fast eine Kopie vom ersten Wahlgang geben, weil alle nochmal gleich würden wählen im zweiten. Das macht irgendwie wenig Sinn. Also, ich denke schon, im bürgerlichen Lager und links muss man das analysieren, was im ersten Wahlgang passiert ist und nüchtern besprechen, wie man die besten Chancen hat für den zweiten Wahlgang.
Der Marcello hat es ja vorher gerade so ein bisschen gesagt und die Namen aufzählt. Es gibt ja auch in der Mitte noch ganz viele andere bürgerliche Kandidatinnen und Kandidaten. Irgendwie scheint trotzdem niemand so richtig daran zu glauben, dass die Bürgerlichen der Linken den zweiten Ständeratssitz können abjagen können. Wieso glaubt eigentlich niemand so wirklich dran?
Ich habe das vorhin schon kurz angetönt. Ich glaube, im Verlauf der letzten 20 Jahre hat sich der Kanton Bern natürlich auch verändert von einem nach wie vor stark bürgerlichen Kanton mit doch recht starke Städte, rot-grüne Städte, linke Städte. Und auch die Agglomeration ist stärker rot-grün geworden. Und die sind relevant natürlich bei so einem Wahlkampf. Und darum gehe ich davon aus, dass die Kombination ein bürgerlicher Ständerat und ein linker Ständerat oder eine linke Ständerätin so ein bisschen das Modell ist, das der Kanton Bern im Verlauf von diesen Umwälzungen oder von diesen Verschiebungen von der Wählerstärke prägt. Also, das Ticket ist lang, bis in die 90er Jahre, doppelbürgerlich gewesen. Das ist fast nicht möglich.
Ich bin sehr einverstanden mit dem, was der Marcello gesagt hat. Vielleicht als Ergänzung, These, dass es den Linken offenbar seit der historischen Wahl von der Simonetta Sommaruga, die in diesem bürgerlichen Kanton für die Linken einen Ständeratssitz können holen, wirklich gelungen ist, immer mit Leuten anzutreten, die eben über ihr Lager raus können mobilisieren konnten, weil sonst hätte es nämlich nicht gelangt. Und wie der Marcello sagt, hat sich jetzt das eingespielt, dass das eine geteilte Standesstimme ist in diesem sehr bürgerlichen Kanton. Was ich gleich noch schnell wollte sagen, ich finde, der Jürg Grossen, da bin ich extrem gespannt, wie der Abschnitt als Grünliberale mit ihren Themen, sie sind doch in vielen Bereichen am Puls der Zeit, sie sind wirklich in der Mitte positioniert, sind aber anschlussfähig für viele und gleich hat GLP im Kanton Bern bis jetzt einfach bei Majorzwahlen absolut kein Brot gehabt. Katrin Bertschi, die vor 4 Jahren für GLP für den Ständerat ist angetreten, ist unendlich weit hinter der Beatrice Simon gewesen, die natürlich eine sehr populäre Regierungsrätin war. Aber gerade bei dieser Wahl, also Katrin Bertschi, Alliance F, ist ja auch für die Frauenwahl gestanden. Die Grünliberalen haben auch profitiert von dieser grünen Wahl. Und gleich hat sie so keine Chance gehabt. Ich bin sehr gespannt, ob das 4 Jahre später vielleicht etwas anders aussieht.
Wir werden es sehen. Ich kann zum Schluss noch ganz kurz auf die Nationalratswahlen schauen. Vor 4 Jahren hat auch der Kanton Bern eine Klimawahl, eine grüne Welle erlebt. Die Grünen haben 2 Sitze gewonnen, die Grünen-Liberalen 1. Kommt es jetzt 4 Jahre später zu einer Bruchlandung von den grünen Parteien?
Also da können wir uns ja vorläufig auf die nationalen Trends, auf die Umfragen stützen, wo durchaus eine Niederlage von den grünen Parteien und auch von den grünliberalen Parteien sehen. Eine Bruchlandung ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen gar ein krasses Wort, aber man sagt, sie werden verlieren. Warum? Kann man natürlich spekulieren. Mit dem Krieg ist die Sicherheitsfrage wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Das stärkt natürlich die bürgerlichen Parteien. Darum eben die SVP, die ja da sollte zulegen. Und vielleicht hat die Klimadebatte, die Klimaaktionen, vielleicht haben die auch ein bisschen bei der Bevölkerung einfach einen schalen Beigeschmack bekommen, dass das jetzt halt auch nicht mehr verfängt.
Das zweite Schlaglicht, das ich ganz kurz entwerfe, sind die SP-Männer. Die SP tritt im Kanton Bern wieder mit einer Männer- und mit einer Frauenliste an, unter anderem. Und die SP-Männer, die haben in der Vergangenheit auch ein bisschen gelitten unter der Frauenförderung von ihrer Partei. Müssen sie jetzt erneut zittern?
Sie haben ja letztes Mal 2 von 3 Sitzen verloren. 2 gestandene Sozialdemokraten, die die Wiederwahl verpasst haben. Der Matthias Ebischer, der als einziger seinen Sitz können verteidigen konnte. Von dem her, um diesen einen Sitz müssen sie, glaube ich, nicht mehr zittern. Im Gegenteil, sie machen sich Hoffnungen. Du hast vorhin gesagt, die Grünen könnten etwas verlieren und die SP rechnet sich Chancen aus, oder zeigen auch die nationalen Trends, die SP könnte ein bisschen zulegen. Das könnte in Bern bedeuten, dass einer von den Sitzen, der von Rot nach Grün ist gegangen, zurückkäme und die SP-Männer wieder zu zweit vertreten wären.
Zum Beispiel mit dem nächsten Fernsehmoderator, mit dem Uri Schmetzer.
Da geht man davon aus, ja, dass er der Favorit ist, hinter dem Matthias Ebischer 2 zu werden.
Was ja eigentlich erstaunlich ist, dass man da einfach aus dem Nichts plötzlich kommen und Nationalrat werden. Das war bei Matthias Ebischer auch schon der Fall gewesen.
Immerhin aus dem Fernsehen, oder?
Stimmt, aber nicht quasi aus der Parteibasis und aus der sogenannten Ochsentour, die man früher noch machen musste. Er war ja vorher politisch gar nicht aktiv gewesen. Aber der Matthias Ebischer dann zumal ja auch. Das war genau das Gleiche gewesen. Das würde sich dann also wiederholen. Und dann hat der SP im Kanton Bern 2 Fernsehmänner, die da ihre Partei vertreten.
Apropos Fernsehen, das bringt mich noch zum Schluss ganz kurz auf die Mitte-Partei. Dort gibt es nämlich auch jemanden, der früher lang Fernsehen gemacht hat und jetzt gerne Nationalrat wird. Sie heisst Michelle Renaud und hat das schon vor 4 Jahren versucht und zeichnet sich im Moment, glaube ich, als vielleicht fleissigste Wahlkämpferin im Kanton Bern aus.
In meiner Wahrnehmung definitiv. Nahe bei den Leuten ist ihr Motto. Sie tut wirklich wöchentlich zeigen, an welchem Merit, an welcher Standaktion, an welcher Hundsverlocheten sie in der nächsten Woche anzutreffen ist. Sie verteilt Küchenbrätchen aus Trüberholz, wo sie Gemeinderätin ist in ihrer Wohngemeinde Trüb. Und sie ist auf Social Media unglaublich aktiv. Sie ist auf dem ersten Ersatzplatz von der Mitte. Also sie hat vor 4 Jahren schon gut abgeschnitten. Sie darf sich berechtigte Hoffnungen machen und ist wild entschlossen, die Chance zu nutzen.
Das zeigt übrigens bei allen 3 Figuren, die wir jetzt gerade geredet haben, dass der Bekanntheitsgrad auch eine Rolle spielt beim Wahlverhalten der Leute.
Was ist eigentlich, wenn wir schon bei der Mitte sind, mit dem Reto Nause? Er kandidiert ja auch und für ihn geht es immerhin um eine Zukunft mit oder ohne politisches Amt.
Ja, also ich würde sagen, wenn die Mitte im Kanton Bern tatsächlich einen Sitz könnte zulegen, was gar nicht sicher ist, aber es ist nicht ausgeschlossen, dann geht es höchstwahrscheinlich ein bisschen um Reto Nause oder Michel Renaud.
Und der bisherige, also sie hat 2 Sitze im Moment und der Lorenz Hess dürfte sicher sein. Der 2. Sitz ist beim Heinz Siegenthaler, der auch schon die Wiederwahl nicht geschafft hat. Ich denke...
Zweimal. Genau. Zweimal schon nicht geschafft und zweimal wieder nachgerutscht ist.
Von dem her denke ich, Frau Renaud und der Herr Nause spienzeln durchaus auch auf den 2. Platz. Plus eben, es gibt noch so eine kleine oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht ein GLP-Sitz zur Mitte könnte wandern. Und dann würde sie dann sogar noch einen zulegen.
Es ist also jetzt schon ein spannendes Rennen um den Ständerat, ein richtiges Gerangel eigentlich auch um die 24 Berner Nationalratssitz. Und die heisse Phase des Wahlkampfs, die hat ja eigentlich erst gerade angefangen. Merci vielmals fürs Mitdiskutieren, Marcello Odermatt und Christoph Hemann.
Merci dir.
Danke noch.
Im Idealfall haben wir jetzt in dieser Folge können abstecken, wie die Ausgangslage aussieht. Wer tatsächlich welche Chancen hat, das wissen wir dann nächste Woche schon ein bisschen besser. Dann nämlich kommen die Ergebnisse von einer Wahlumfrage, die genauere Prognosen dann zulässt. Zahlen und Einordnungen dazu, die könnt ihr Mitte nächste Woche bei uns lesen, online oder gedruckt bei Berner Zeitung und Bund. Im Beschreib zu dieser Episode findet ihr auch noch den Link zu unserem Wahldossier mit allen aktuellen und spannenden Texten rund um die anstehenden Wahlen. Und wer Wahlprognosen lieber hören will, dem empfehle ich gerne den Tamedia-Podcast Politbüro. In 2 Folgen analysiert dort unsere Bundeshausredaktion die Situation auf nationaler Ebene. Das war die neueste, die 50. Folge vom Podcast «Gesprächsstoff». Rückmeldungen von euch nehmen wir wie immer sehr gerne unter podcast.bern@tamedia.ch entgegen. Die nächste Folge gibt es dann in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.